This is the new Weight Watchers. It works for members like JoJo, who's learning simple, healthy habits, Sharia, who's making progress with meds, and Kim, who still gets to eat what she loves. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Watch your life open up. Watch your story shift. Watch what you're capable of. Watch it work. Get started today at weightwatchers.com.
Also bei TeamNet gehen die Leute so raus im Sinne von, sie haben was Neues gesehen, was sie noch nie vorher gesehen haben. Also Mona Lisa kennt jeder, war irgendwo abgebildet, wenn es nicht geklaut ist. Also, aber diese Erfahrung mit allen Sinnen in einem Kunstwerk zu sein oder in Kunstwerk kennen, die sich von Raum zu Raum weiterentwickeln, wo du als Akteur Teil der Kunst wirst und die Kunst auf dich reagiert, dann ist es wirklich ein neues Gefühl und dieses Gefühl bringe ich nach Hamburg.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Ich habe heute einen Mann zu Gast, der in seinem Leben als Unternehmer schon mehrere große Visionen hat wahr werden lassen. Und jetzt arbeitet er, mal gucken, was er dazu sagt, an seiner vielleicht größten. Es geht um ein Museum, das es in dieser Form in Europa noch nicht gibt und das Maßstäbe setzen soll, wenn es darum geht, Kunst und ihre Betrachter verschmelzen zu lassen. Auch das klingt irgendwie erstmal so, dass man sich fragt, wie soll das gehen? Und das alles, und das ist natürlich das Schöne, in Hamburg, genauer gesagt in der Hafen City, wo ja im Jahr 2025 viel über die neue Oper und das Naturkundemuseum gesprochen wurde, das vielleicht in den Elbtower zieht, aber 2026 wird zumindest, je weiter das Jahr vorausschreitet, ein ganz anderes Museum Schlagzeilen machen. Es könnte das Jahr des UBS Digital Art Museums werden und ich freue mich sehr, dass ich mit dem Mann sprechen darf, der es nach Hamburg und damit nach Europa holt. Und jetzt wissen alle, wer hier ist. Lars Hendricks ist da. Lars, schön, dass das geklappt hat. Und bevor wir irgendwas besprechen, musst du mal sagen, weil natürlich alle das wissen wollen, wann wird dieses einzigartige Museum denn tatsächlich eröffnet?
Also das Digital Art Museum eröffnet 26, eher zum Ende 26. Mhm. Hoffen wir einfach mal, dass alles so klappt, wie wir das derzeit planen.
Und bisher seid ihr ganz gut im Zeitplan. Du musst mal erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist. Du hast eine Reise gemacht nach Tokio und hast dort ein Museum besucht, was ein Vorbild ist.
Naja, das Ganze begann im Jahr 2016. Da habe ich in Südfrankreich ein Museum besucht, die Fondation Mac, in der Nähe von Saint-Paul-de-Vence. Jeder, der Kunst interessiert ist, kennt diese wahnsinnige Sammlung, wo Picasso, Monet, Calder ihre Miete mit Bildern oder Kunstwerken bezahlt haben. Also eine wirkliche Go-To-Place in Europa. Und dort gab es eine Sonderausstellung zur Zukunft des Museums. Und da habe ich ein Kunstwerk gesehen von TeamLab und war völlig begeistert. Mittlerweile haben wir das sogar im Büro, obwohl die das eigentlich nur an Museen verkaufen. Aber wir sind ja auch ein Museum. Insofern durfte ich mir das Kunstwerk, was ich damals mal gesehen habe, für viel Geld kaufen. Und dann gab es mehrere verrückte Zufälle. Also erstmal dachte ich, dieses Kunstwerk, oder die muss ich verfolgen. Ich war dann in London, in Helsinki und habe da überall Solo-Ausstellungen von denen gesehen, wo die in Galerien waren, eigentlich nur mit wenigen Kunstwerken. Ich war dann, glaube ich, 2017 in Tokio, eher durch Zufall. Das war eine Geschäftsreise. Und was ich bei Geschäftsreisen übers Wochenende mache, dass ich meistens am Sonntag dann irgendwo lokal ins Museum geht. Jetlag abbauen, da helfen Museen wahnsinnig gut.
Und da habe ich gesehen, aber immer Kunstmuseum oder auch immer Kunst.
Am liebsten moderne Kunst. Mhm. Und ich habe dann dort im Mori-Museum, das ist so ein Modern-Art-Museum in Tokio, einen Raum gesehen mit TeamLab. Und dann habe ich erst mal festgestellt, das ist nicht mehr Display-Kunst, sondern die machen ganze Räume. Und war völlig begeistert. Und es waren nur zwei Räume. Und dann habe ich gehört, dass die in Tokio ein eigenes Museum haben. Und wenn mal einmal quasi so eine Liebe erfahren hast, also dieses Kunstwerk oder die Kunstwerke von TeamLab haben eigentlich so eine emotionale Bindung zu mir aufgebaut und ich war völlig schockverliebt. Ja, bin ich nach Tokio geflogen, um mir das Museum von denen anzuschauen. Es ist ja logisch, Lars, dass man, wenn man etwas gut findet, dass man einfach dahin reist.
Du musst noch mal kurz für alle, die das nicht kennen, erklären, was ist TeamLab eigentlich? Was,
genau. Da komme ich gleich dazu.
Okay.
Und dann habe ich dieses Museum gesehen, knapp 10.000 Quadratmeter und war völlig geflasht. Also ich habe so viel Kunst gesehen, so viel immersive Kunst. Und immersive Kunst ist für mich, ist ja so ein Buzzword eigentlich in der Zeit, ist, wenn alle Sinne wirklich bespielt werden. Also da geht es um Sehen, um Hören, um Tasten, um Schmecken und um Riechen. Keine Sorge, das kommt auch nach Hamburg. Also ich war von den Socken. Und eine Sache ist mir besonders aufgefallen, dass jeder, der rausgeht aus diesem Museum, mit einem Lächeln rausgeht. Mhm. Und wenn ich meine Kinder am Wochenende ins Museum schleppe oder irgendwo, wenn wir auf Reisen sind, machen wir das natürlich auch, dann ist dieser Effekt sehr selten.
Insofern vielleicht lachen sie, weil sie froh sind, wieder raus zu sein.
Also bei TeamLab gehen die Leute so raus im Sinne von, sie haben was Neues gesehen, was sie noch nie vorher gesehen haben. Also Mona Lisa kennt jeder, war irgendwo abgebildet, wenn es nicht geklaut ist. Also, aber diese Erfahrung mit allen Sinnen in einem Kunstwerk zu sein oder in Kunstwerk kennen, die sich von Raum zu Raum weiterentwickeln, wo du als Akteur Teil der Kunst wirst und die Kunst auf dich reagiert, dann ist es wirklich ein neues Gefühl und dieses Gefühl bringe ich nach Hamburg. Also jetzt vielleicht zu TeamLab.
Genau.
TeamLab sind 5 Freunde, die sich aus dem Studium kennen und eine Webagentur aufgebaut haben. Etwa in dem Jahr, als ich Xing gegründet habe. Mhm. Also es ist noch gar nicht so lange her. Klar, ein Vierteljahrhundert. Aber irgendwie fühlt sich das ja alles an wie gestern. Und einer von diesen Studienfreunden, Inoko, der hat dann einfach abends angefangen, Kunst zu machen. Also digitale Kunst. Mhm. Und das ist jetzt so erfolgreich geworden, dass sie nicht mehr 5 sind, sondern mittlerweile 1200.
Wow.
Ein Künstlerkollektiv. Und mit einem japanischen Künstlerkollektiv zu verhandeln, ist anspruchsvoll.
Weil?
Weil jeder mitredet.
Okay. Alle 1200?
Ja, sie fragen zumindest alle, ob sie das machen wollen.
Das aber dir war klar, wenn ich das nach Hamburg hole, du musst gerne mal klären, wir machen Stück für Stück. Wann kam für dich die Idee zu sagen, okay, sowas brauchen wir in Europa und dann unbedingt auch in Hamburg?
Naja, Hamburg ist ja klar. Ich bin Hamburger Jung, insofern kommt das nach Hamburg. Und
Punkt.
Ich glaube auch, Hamburg ist quasi ja eine der, also mal Abstand, die schönste Stadt in Deutschland. Ist sicherlich eine der schönsten in Europa. Und wir haben hier zwar tolle Museen, also Kunst und Gewerbe, wir haben die Kunsthalle, wir haben Bucerius Law School, wir haben die Deichtorhallen. Aber sowas, was ich da gesehen habe, wird die Hamburger Kunstszene wirklich ergänzen, so dass wir auch als Hamburg als Destination für Kunst werden.
Aber das war interessant, weil vorher, also du hast es selber jetzt gesagt, ich hätte es vielleicht gar nicht erwähnt, das Xing gegründet ist schon lange her, dann bist du so ein bisschen als Immobilienunternehmer aufgefallen, dann bist du als Investor und so und natürlich war dein Interesse für Kunst immer da, aber so, dass du ein Museum tatsächlich baust und dann auch selber betreibst, das ist ja auch für dich ein neues Feld.
Die Frage, die ich mir immer stelle, warum nicht?
Okay.
Also warum nicht ein Museum?
Ja.
Leider sind die explosionsartig die Kosten auch gestiegen, dann hätte ich es vielleicht nicht in dieser Form gemacht. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich nächstes Jahr sagen kann, das Museum ist hiermit eröffnet. Und manchmal muss man einfach ein bisschen out of the box denken. Man muss, wenn man etwas gesehen hat, was dich wirklich emotional berührt, dann überlegt man sich natürlich, kann ich das nicht auch in Europa machen? Und wir sind das erste Museum ausschließlich für digitale Kunst in ganz Europa. Wir verstehen uns da so als Plattform für diese Kunstbewegung, die jetzt mehr und mehr kommt.
Aber interessant ist, weil in deinem bisherigen Leben, verbessere mich bitte immer, wenn das nicht stimmt, aber in deinem bisherigen Leben hast du ja Dinge gemacht und geguckt, was bringen die mir wirtschaftlich vor allem, oder? Da war zwar immer auch eine Idee, die du toll fandst.
Nein,
okay, falscher
Geld
Eindruck.
Geld ist immer Nebenprodukt aus leidenschaftlicher Arbeit. Ich habe immer die Dinge gemacht, die ich für mich haben wollte. Also Xing löste das Problem, ich wollte die Kontakte meiner Kontakte kennenlernen. Mhm. Und das geht halt nur digital. Wenn ich dann weiterdenke, quasi das erste Projekt war ja Politik digital, was es heute noch gibt. Ich bin ein wahnsinnig politikinteressierter Mensch. Denkt man vielleicht nicht so, aber das war mir immer schon wichtig. Und gerade wenn wir Deutschland jetzt anschauen, da kann man sicherlich einiges verbessern. Dann ging es ja weiter, quasi nach Xing habe ich dann HackForward gegründet, eine Investmentgesellschaft, die sich ausschließlich an Programmierer wendet, weil das sind ja die heimlichen Stars, das sind ja die Künstler des 21. Jahrhunderts. Obwohl jetzt mit Gemini 3 und ChatGPT kann ja jeder mittlerweile programmieren. Ich hoffe, hast du schon mal Vibe gecodet?
Genau, wir haben es neulich mal ausprobiert tatsächlich beim Führungskräftetag. Es ist vieles. Ich meine, es gibt ja inzwischen auch, was ich nie gedacht hätte, einen Klon von mir. Also jetzt vor dir sitzt jetzt kein Klon, aber es gibt einen Klon, der für mich die Podcasts macht, zu denen ich nicht mehr komme. Auch das ist schon crazy. Aber es geht.
Also ich möchte, dass der Avatar nächstes Jahr nicht die Rede zum Neujahr hält, sondern dass der das Original.
Aber Vibe-Coding ist wirklich, wo man denkt, okay, krass, das kann ich jetzt selber. Krass.
Das kann jeder machen. Ja. So, und dann bin ich als Investor auch heute zutage noch aktiv. Ich werde auch sicherlich wieder eigene Firmen gründen. Aber dieses Museum, das musste man einfach machen.
Ohne dass du darüber nachdenkst, was bringt das jetzt und ist das irgendwie Wirtschaft? Weil man über Museen nachdenkt, dann denkt man immer, Museen sind ja in der Regel nicht profitabel. Also oft ist es sogar so, es gibt sogar Länder, wo es gar keinen Eintritt kostet und wo dann einfach der Staat sagt, nö, wir möchten, dass die Menschen da so reingehen. Ne? In den USA, in England ist es eigentlich gang und gäbe. In Deutschland ist es anders. In Deutschland werden dann diese großen Museen. Also
in Amerika kosten Museen grundsätzlich Geld. Das MoMA macht, glaube ich, jedes Jahr ein Fehlbetrag von 250 Millionen Dollar. Das muss durch Spenden wieder reinverdient werden.
Genau, also das heißt, dieses Thema war für dich aber, das hat gar bei der ganzen Überlegung gar keine Rolle gespielt, weil du gehst ja jetzt erstmal in Vorleistung.
Internetprojekte haben einen großen Vorteil, sie sind günstig, man sieht ganz schnell, ob es funktioniert oder nicht.
Genau.
Immobilienprojekte ist genau andersrum. Dann brauchst du ganz viel Geld, weißt aber, dass es funktioniert. Also so eine Minimalrendite wird da sicherlich rauskommen. Und wir wollen ja 700.000 Leute begrüßen. Das ist schon eine große Zahl für Hamburg, auch für ein Museum. Aber ich bin mir felsenfest der Meinung, dass wir diese Zahl schaffen und dass da mehr als eine schwarze Null rauskommt.
Okay. Du musst jetzt nochmal, das ist ja interessant, erzählen, was einen da erwartet. Du hast vorhin gesagt, dass alle Sinne angesprochen werden und dass jeder ein anderes Erlebnis hat, weil tatsächlich die Kunst, die er macht, auf jeden Einzelnen in einer bestimmten Form reagiert?
Also, wir haben 20 Kunstwerke, 20 Räume. Diese Räume haben eine Grundabspielzeit, würde ich mal sagen, so von 20 bis 60 Minuten. Das heißt, um alles zu sehen, brauchst du mehr als einen Tag. Auch wenn du einfach wieder zurückgehst von einem Raum zum nächsten, wird der erste Raum sich schon verändert haben. Das heißt, jedes Mal wird der Besucher etwas Neues sehen. Das ist völlig anders im Vergleich zu anderen Museen. Du wirst mit allen Sinnen angesprochen. Das heißt, sehen, das ist klar bei Kunst, hören, jeder Raum oder jedes Kunstwerk hat einen eigenen Sound oder einen eigenen Hintergrundgeräusche. Du hast den Geruchssinn, also jedes Kunstwerk hat auch einen anderen Geruch.
Wie geht das? Weil ich meine, die Räume.
Ja, da sind Zerstäuber drin und die Kunstwerke riechen dann anders. Okay. Also ich habe, um ganz ehrlich zu sein, als ich in Japan war, habe ich das nie wahrgenommen. Irgendjemand hat es mir dann mal erzählt und dann habe ich es wirklich auch gemerkt.
Okay.
Also meine Nase ist kein Superorgan, aber auch ich habe es dann gemerkt. Und natürlich Tasten. Das heißt, du kannst die Kunstwerke anfassen. In diesem Museum ist Anfassen wirklich nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Das Gleiche gilt auch für Fotografieren und Videos machen.
Aber wie muss man sich das vorstellen? Weil man denkt ja immer, das sind dann irgendwelche Videoinstallationen. Das ist es auch, aber eben nicht nur?
Also, es sind 6.500 Quadratmeter mit bis zu 12 Meter hohen Decken. Das ist erstmal gewaltig, wenn du da drin stehst. Ich glaube, du hast sicherlich schon mal einen Sprung vom 10-Meter-Brett gemacht. Das ist etwa so die Sichthöhe von ganz oben nach ganz unten.
Da habe ich mich gefragt, warum sind diese Decken, das wird immer wieder betont in allem, was man über euch findet, warum ist das so wichtig, dass sie so hoch sind?
Weil du ein ganz anderes Raumempfinden hast, weil jeder Quadratzentimeter dieser 6.500 Quadratmeter wird bespielt.
Okay.
Das heißt, du hast dort viele Projektoren, du hast Laser, du hast quasi Objekte, die mit Licht funktionieren. Du hast sehr unterschiedliche Räume. Und ich nehme die Menschen mit in eine Welt des Digitalen. Also du brauchst keine Brille aufsetzen oder sonstiges. Und sie werden, glaube ich, genauso innerlich berührt werden, wie ich das wurde. Und
this is the new Weight Watchers. It works for members like Jojo, who's learning simple, healthy habits. Sharia, who's making progress with meds. And Kim, who still gets to eat what she loves. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Watch your life open up. Watch your story shift. Watch what you're capable of. Watch it work. Get started today at weightwatchers.com.
Wenn Menschen das toll finden, dann fotografieren sie, das verbreitet sich dann in sozialen Medien und dann wollen vielleicht ganz, ganz viele Leute noch mehr nach Hamburg. Hamburg ist ja sowieso die Touristenmetropole, zumindest, was hat mir Trencher gesagt, die Metropole, die den größten Rebound hatte nach Corona. Mhm. Also wir als Hamburger wissen das natürlich, dass es die schönste Stadt ist, aber das kriegen auch mehr und mehr aus dem Ausland mit. Und wir haben jetzt schon Ticketverkäufer aus Italien, aus Österreich, aus Spanien. Wir haben ja schon knapp 10.000 Tickets verkauft.
Das wollte ich fragen, wenn man auf eure Homepage guckt, dann denkt man irgendwie Ticket jetzt kaufen und dann dachte ich, wer kauft ein Ticket für ein Museum, was noch gar nicht eröffnet wird? Und man kauft das Ticket, aber man weiß dann auch gar nicht, welchen Tag man kommt. Ihr habt schon 10.000 Tickets verkauft. Ja. Wie krass.
Ja, man muss halt neue Wege gehen.
Und dann erfahren die Leute, wenn es dann losgeht, dann sind das die Ersten, die in den ersten Tagen also, rein dürfen.
Wir geben mit diesem Museumsticket, was du dir jetzt kaufst, einen Gutschein, aber den kannst du einlösen im ersten Monat des Eröffnungszeitraums. Und da ich davon ausgehe, dass das der erste Monat ausverkauft ist, lohnt es sich jetzt schon, ein Ticket zu kaufen.
Wir müssen nochmal über diesen Kunstbegriff sprechen, weil du hast gesagt, es ist, ich habe das gesagt und ich hoffe, das stimmte auch, das ist ein Museum, wo sozusagen die Kunst und der Betrachter verschmelzen. Es ist auch ein Museum, wo man eben, wenn man dann rausgeht und man spricht darüber, was hast du gesehen, was habe ich gesehen, es kann was völlig anderes sein.
Das ist völlig anders.
Obwohl man in gleichen Räumen ist. Ne?
Und es wird auch so sein, dass du Kunstwerke verpasst, weil quasi dieses Thema im Museum ist Wander Around. Also man soll sich da verlieren in diesen Kunstwelten und vielleicht sieht jemand einen Raum und geht da rein und sieht ein sensationelles Kunstwerk und jemand anderes geht einfach dran vorbei und im Nachhinein sagt er sich, wo war das denn? Also wir gehen schon davon aus, dass Leute wiederkommen. Also du kannst jetzt schon Tickets kaufen, Kinder kosten 9,99 €, Erwachsene knapp 20 €. Mhm. Und zur Eröffnung, wenn wir quasi auf sind, werden die Tickets teurer. Also es lohnt sich aus zwei Gründen. Es ist jetzt günstiger und du kommst im ersten Monat rein, der ausverkauft sein wird.
Okay, das ist trotzdem, ich gehe nochmal, weil dieses Kunsterlebnis, was dann da ist, das heißt, es wird in anderen Museen, nehmen wir mal die Kunsthalle, gibt es sowas wie Dauerausstellung. Das heißt, der Wanderer von Caspar David Friedrich, der hängt da und hängt da und hängt da und hängt da. Gibt es sowas bei euch auch oder wird das immer sich wechseln in diesen Räumen?
Lass sie mal eine Geschichte erzählen. Mhm. Also, als ich 16 war, bin ich ins Museum of Modern Art gegangen und habe dann eine Sonderausstellung von Richard Serra gesehen. Wahnsinnige, monumentale Stahlwerke, eher so ein bisschen verrosteter Stahl. Und das war so das erste Mal, dass ich gefühlt habe, das macht irgendwas mit mir. Mhm. Also das war quasi die erste Version von Immersiv. Und solche Kunst begeistert mich einfach mehr. Und Kunst, die sich in irgendeiner Form verändert, die was mit mir macht oder als das Kunstwerk sich verändert. Und das war bei TMAP halt auch der Fall. Und insofern habe ich mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt für dieses Gefühl, was ich mit 16 hatte, was ich dann mit Anfang 40 hatte. Und habe dann einfach gesagt, das muss es sein. Und diese Kunstwerke sind halt ganze raumfüllende Objekte oder Wände, die bespielt werden. Und du kannst die Kunstwerke anfassen und es verändert sich. Und in allen Farben, die du dir vorstellen kannst, in allen Objekten, die du dir vorstellen kannst, wirst du Teil dieser Kunst. Es gibt auch einen Raum, wo nicht nur Kinder was ausmalen können, das wird dann gescannt und den Scan wird dann Teil des Kunstwerkes. Leider sind wir ja hier im Audiomedium und nicht im visuellen Medium, dann könnte ich dir ein paar Sachen zeigen.
Aber sag mal, aber das heißt, diese 20 Räume werden mit 20 Kunstwerken bespielt und die bleiben immer gleich? Also ist die, oder wird das zwischendurch mal, das war ja mal, oder wird das ausgetauscht?
Also wir sind ja das Digital Art Museum. Mhm. Und insofern haben wir so 80% mit TeamLab, das ist eine Dauerausstellung, aber okay, die sich permanent weiterentwickelt. Und wir haben einen Bereich für wechselnde Digitalkünstler, weil ich glaube, dass wir in dieses Zeitalter kommen, an der neuen Zeit, eine Kunstepoche, und wo viele Leute sagen, das ist auch Kunst. Und da gibt es neben TeamLab, die natürlich die absolute Spitze weltweit sind, gibt es Künstler wie S. Devlin oder Refik Anadol oder Random International. Mhm. Also es gibt einige, die in diesen Bereichen digital unterwegs sind und es wird immer mehr. Und wir wollen quasi das Zentrum werden für in Europa, das diese neue Kunstform ausstellt.
Und dann darf man das nicht verwechseln, wir reden nicht über Videoinstallationen. Ne? Also eine reine Videoinstallation wäre für dieses Museum, hätte eine Ebene zu wenig oder...
Also Videokunst, sagt man ja, Bewegtbild, oder genau. Das machen wir nicht. Also bei uns wird jeder Quadratzentimeter neu gerendert. Das heißt, es entsteht jeden Tag Neues. Und diese Kunst entwickelt sich auch weiter. Und das ist ja das Schöne an der Digitalkunst, dass du die Kunstwerke auch remote verändern kannst.
Und der Vorteil ist ja, glaube ich, viele Menschen haben ja so ein bisschen, wenn sie so ein Kunstmuseum betreten, immer die Sorge, ach, ich kenne mich damit nicht aus. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wobei wir haben ja einen wunderbaren Podcast, ich sehe was du nicht siehst, wo wir das ja versuchen aufzuheben, weil es geht ja nicht darum, was man weiß, sondern es geht darum zu sagen, was man über dieses Kunstwerk denkt. Das ist also, aber die Hemmschwelle, bei euch da reinzugehen, ist natürlich null, weil man muss gar nichts wissen, richtig?
Man muss noch nicht mal kunstbegeistert sein. Und es ist für wirklich jeden da. Es gibt auch keinen Raumplan, wo du irgendwie gehst und jetzt muss ich in diesen Raum gehen, sondern du wirst quasi reingeworfen in diese digitale Welt und wanderst drum. Es gibt auch keine Erklärung zu den Kunstwerken. Also man muss da nichts lesen.
Und Audioguide sowieso nicht. Nee,
genau. Audioguide gibt es auch nicht, in der Tat. Insofern setzt man sich als Besucher mit diesem Erlebnis einfach auseinander. Und du wirst beseelt rauskommen, weil du wirklich etwas komplett Neues gesehen hast.
Wie bist du auf den Standort gekommen? Also jetzt denkt man ja alles, es kommt irgendwie alles in die Hafen City irgendwie gerade, aber du warst ja viel früher dran. Wann habt ihr den Grundstein gelegt?
2019? Wir haben angefangen zu bauen 2022.
2020, genau. Also wieso dieser Standort, den du dir ausgesucht hast?
Also Hamburg ist erstmal die richtige Stadt, das ist klar. Und dann musst du dir überlegen, wo kommen viele Leute irgendwie hin, und zwar einfach. Wir haben den Bus vor uns, wir haben die S-Bahn, die U-Bahn und die Autobahn. Also insofern ist der Standort schon Hafen City grundsätzlich mal richtig. Durch die Weiterentwicklung der Hafen City auf den Sandtorkai, in die Vettel, ist der Americo Vespucci Platz. Ich hoffe ja, irgendwann heißt das mal Platz der digitalen Kunst.
Ach, oh, schön.
Das Zentrum der Hafen City. Also wir sind in der Nähe am Barkenhafen von dem Elbtower. 450 Meter ist dann die Oper, die neue Staatsoper da. Also im Nachhinein war es der goldrichtige Standpunkt. Wichtig für Digitalkunst ist halt hohe Decken. Das hast du in der Innenstadt grundsätzlich nicht. Es sei denn, du baust neu und das ist da vielleicht noch teurer. Aber du brauchst doch, du musst möglichst Räume haben, die keine Stützen haben.
Und stimmt.
Über mir ist ja das Studierendenwohnheim Hamburg. Das heißt, eine tragende Konstruktion zu bis zu 700 Quadratmeter ohne Stützen, das ist schon eine Herausforderung, auch für Architekten und insbesondere für die tollen Firmen, die bauen.
Okay.
Also wenig Stützen oder so gut wie gar keine Stützen und riesige Räume, wo du relativ klein bist und die Kunst dich in jeglicher Form berührt.
Die Kunstwerke, gibt es die schon? Also haben die Künstler von TeamLab, das überwiegend, haben die schon entwickelt?
Also, den Großteil der Ausstellung gibt es jetzt zu Japan zu sehen. Okay. Japan ist ja ein totaler Trend. um da hinzufahren, braucht es aber Aufwand. Und in Europa gibt es das noch gar nicht. Insofern kannst du dir dann die Reise nach Japan sparen, zumindest für Kunst. Und das ist auch interessant. Also die sind die Number One Tourist Attraction in Asien. Mhm. Also ganz Asien. Wow. Number One. Die haben 4,5 Millionen Besucher in ihren beiden Museen in Tokio. Mhm. Jeden Tag ausverkauft. Krass. Jedes Jahr wachsende Zahlen. Und 4,5, das ist die Hälfte vom Louvre. Das ist das meistbesuchte Museum der Welt.
Krass.
Also in Japan funktioniert es. Und da über 70% Touristen sind, die sich das anschauen, funktioniert es auch weltweit. Und es ist sicherlich deswegen auch so groß geworden, weil natürlich viele der Super-Influencer, ob es jetzt eine Kim Kardashian ist, J.Lo, Madonna oder andere, dahin gehen. Und genauso wie jeder andere Mensch in der Schlange steht und dann Content dort produziert. Also es begeistert jeden, der da ist.
Und wie kommen diese Kunstwerke hierher? Also als jetzt Caspar David Friedrich mal ausgeliehen wurde, dann wird das Bild eingepackt und teuer versichert und so weiter. Und jetzt stellt man sich vor, diese Kunstwerke, werden die einfach rübergedroppt? Werden die einfach hier digital geschickt oder wie geht das?
Also die kommen mit einer Festplatte.
Okay.
Nein, also wir haben ein paar hundert Computer, da wird das dann draufgespielt. Computer sind ja insofern wichtig, weil es sind quasi alles neu berechnet, wird jede Sekunde neu.
Aber die kommen tatsächlich erstmal, kommt der nicht mit der Festplatte?
Also letztendlich brauchen wir keine Festplatte. Das kannst du wirklich quasi wie Transfer oder anders, kannst du das rüber kopieren. Insofern ist es auch immer aktuell und entwickelt sich auch permanent weiter. Aber Kunst wird quasi installiert. Da werden Bits und Bytes in Lichtgeschwindigkeit nach Hamburg geschickt, da brauchen keine Atome von A nach B gebracht werden.
Das heißt, was hast du für Mitarbeiter in diesem Museum? Du musst ja irgendwelche Leute haben, vor allen Dingen, die sich mit dieser Technik auskennen, ne?
Wir haben ein kleines Operations-Team, was ausschließlich Technik macht, das ist richtig. Ich denke mal, dass wir so knapp 30 Mitarbeiter Fulltime sind, die sich um von Vertrieb, Marketing, Kommunikation und letztlich auch um die Kunst und den Kunstanspruch dort vermitteln. Und dann haben wir ganz, ganz viele Teilzeitkräfte, die Leute nicht quasi aufpassen, dass da jemand Farbe ranschmiert. Du kannst auch nichts kaputt machen da. Aber dass du so ein bisschen geführt wirst oder dass manche Kunstwerke brauchen so eine kleine Erklärung, bevor du reingehst, im Sinne von da nichts anfassen, sonst überall anfassen. Mhm. Und insofern werden wir, glaube ich, so 80, 90 Leute.
Das Interessante ist ja auch, die Räume sind quasi leer. Also wenn du sie übernimmst.
Räume, die leer sind, aber es gibt auch Kunstwerke, die quasi 3D-Objekte im Raum sind.
Okay.
Da hängen zum Teil schon 100.000 von LED kleinen Kerzen runter. Es gibt große Bälle, die mit Licht beleuchtet werden. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Arten. Und das ist halt deutlich mehr als andere Ausstellungen, die sich immersiv nennen, wo es meistens um die Reproduktion von Kunst ist. Ich finde das wunderbar, dass es das auch gibt und dass die Viking-Ausstellung, ich weiß nicht, ob du schon da warst, wirklich sensationell. Aber das ist halt, wenn du so mit anderen Operatoren sprichst, ist das hier schon absolute Champions League.
Hast du die Kunstwerke, die da jetzt zu sehen sein werden, ausgesucht?
Die Kuration der Hauptausstellung von TeamLab macht TeamLab, aber ich habe sehr klar gemacht, welche Kunstwerke ich haben möchte.
Also, und du warst natürlich auch oft operativ tätig, manchmal aber auch oft nur im Hintergrund. Was wird deine Rolle sein in dem Museum? Bist du dann derjenige, der das auf den Weg gebracht hat und sich dann rauszieht, oder?
Also ich bin der Gründer des Museums oder der Founder, wie das im Englischen so schön heißt. Ich bin derjenige, der das finanziert. Und ich habe ein super Team, das das operativ macht.
Und das ist, weil du bist ja so sehr leidenschaftlich dabei, dass man sich auch vorstellen könnte, Mensch, jetzt, das ist jetzt sozusagen, da gehe ich jetzt voll rein.
Also ich bin auch voll investiert.
Klar, aber ich meine aber jetzt auch operativ.
Nein, operativ bin ich natürlich auch dabei. Das geht ja gar nicht anders. Ich habe die Idee gehabt, ich habe die Verhandlungen gemacht mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich habe das Geld reingebracht und natürlich auch einfach diese Vision gehabt, das muss es in Hamburg geben. Und das ist sehr viel operative Arbeit, um Leute zu überzeugen, also Künstler zu überzeugen, einen Kurator, den wir mittlerweile haben, zu überzeugen, quasi an dieses Thema digitale Kunst zu glauben.
Musstest du die Stadt auch überzeugen?
Ich war 2019 mit unserem Bürgermeister Chencher in Tokio und er hat diese Ausstellung auch gesehen und war völlig begeistert. Mittlerweile hat auch Andreas Dressel die Ausstellung gesehen.
Finanzsenator, genau.
Unser Finanzsenator, der ist hellauf begeistert. Insofern, diese ganzen Delegationsreisen, die gemacht wurden, wo auch Leute aus der Stadt mit dabei waren, die waren sicherlich sehr hilfreich, um quasi dieses Grundstück irgendwie erwerben zu können. Und wir können jeden Fürsprecher gebrauchen, den es irgendwie gibt.
Und dir ist etwas gelungen. Dir ist etwas gelungen, was ich interessant finde. Denn das heißt das nicht, sagt man Digital Art Museum oder Digital Art Museum, man kann beides sagen. Ne?
Je nachdem, natürlich kann man beides sagen.
Aber es heißt halt nicht so, sondern es heißt UBS. Das heißt, du hast auch etwas, ich kenne das nicht von Museen, also man kennt das von Fußballstadien, aber dass ein Museum einen Namenssponsor hat, wie ist dir das gelungen? Es ist ja ein Coup.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Weight Watchers, watch it work.
Ein privates Museum braucht unterschiedliche Einnahmequellen. Mhm. Sicherlich sind der Ticketverkauf das Wichtigste, aber natürlich musst du dir überlegen, wie kannst du diese ganzen Kosten, und so ein Museum kostet leider wahnsinnig viel Geld.
Übrigens auch viel und Energiekosten jetzt in dem Fall sogar, ne? Wahrscheinlich.
Auch das, aber ja. Das ist alles grüner Strom.
Okay.
Musst du quasi neue Erlösquellen schließen und da liegt natürlich Sponsoring nah und wir sind sehr glücklich mit der UBS, dem weltweit größten Vermögensverwalter, auch das Unternehmen, das die weltweit größte Kunstsammlung selber hat.
Ah, okay. Ich habe gedacht, wo ist sozusagen die Verbindung? Das ist die Verbindung.
Na, die Verbindung ist halt, dass sie der Hauptsponsor der Art Basel sind. Mhm. Also Art Basel, Basel, Miami, Hongkong ist immer die UBS der Hauptsponsor. Mhm. Und insofern liegt es nahe, quasi jemanden als Hauptsponsor zu nehmen, der auch dann Namenssponsor ist, der einfach quasi über diese Kunstexpertise ebenfalls verfügt. Aber wir sind sehr glücklich, mittlerweile auch weitere Partner
zu haben. Wie bist du denn? Hapag-Lloyd ist zum Beispiel dabei.
Hapag-Lloyd ist mit dabei, die Signal Iduna ist mit dabei, ein Epson ist mit dabei, ein großer Kommunikationsdienstleister aus Deutschland, da ist die Pressemitteilung noch nicht draußen, insofern ein sehr großer.
Okay.
Und wir werden weitere Partner in den nächsten Wochen und Monaten verkünden.
Und das muss man immer sagen.
Und wohlgemerkt, ja, vor Eröffnung.
Genau, erst das wollte ich nämlich gerade sagen, vor Eröffnung. Und natürlich immer dann das Thema, je mehr man solche Partner hat, desto niedriger kann man auch den Eintrittspreis halten. Das ist ganz einfach. Hast du für dich dann irgendwie so einen Moment, wo du sagst, okay, die Eintrittspreise, du hast es gesagt, wo sie am Anfang sind, 10, 20 Euro, das ist ja erstmal sehr, sehr günstig. Wird man das über die Zeit so halten können?
Ich hatte es ja vorhin
schon gesagt,
es wird, glaube ich, für Erwachsene geht es so bei 25 Euro los und Kinder werden 12,50 Euro sind und Schulklassen, und das ist ganz wichtig für mich, Schulklassen, wenn sie quasi als Schulklasse kommen, 1 Euro pro Kind.
Krass.
Weil ich wirklich möchte, dass jedes Kind in Hamburg weiß, Digitalität ist nicht Snapchat und TikTok, sondern Digitalität bedeutet auch Kunst.
Und das ist ja das Interessante, weil du hast es vorhin gesagt, normalerweise tun sich Kinder, wo es so eine und so eine Kinder gibt, aber meistens tun sie sich schwer, man sagt, wir gehen mal ins Museum. Ist diese Digitalität eine Chance dafür, sozusagen Kinder so wie dich damals frühzeitig für Kunst zu begeistern?
Ich wette mit dir, dass jedes Kind genauso begeistert ist wie die Eltern, weil es auch bestimmte Kunstwerke gibt, die insbesondere für Kinder geeignet sind.
Zum Beispiel, wie sieht das aus? Also was ist dann?
Es gibt eine digitale Rutsche.
Dann, okay, dann ist man, dann fühlt es sich so an, wie als ob man darauf rutscht oder man
versucht. Man rutscht wirklich, es ist wirklich eine Rutsche, aber die hat so viel Digitalität im Sinne von Projektionsfläche, der Rutsche, die Wände. Und wenn du besonders schnell bist, dann gibt es weitere Effekte. Also es ist für die gesamte Familie, glaube ich, das, wo man hin muss.
Du musst nochmal sagen, was Kunst eigentlich für dich ist, weil man vermutet es ja, also du bist, es gibt natürlich immer Unternehmer, die sich für Kunst interessieren, die auch Kunst sammeln, aber man vermutet das natürlich bei dieser Generation, zu der du gehörst, diese Internetunternehmer, vermutet man das nicht. Aber bei dir hat das ja offensichtlich schon sehr, sehr früh angefangen, dass du dich für Kunst interessierst.
Kunst ist immer ganz viel. Kunst ist Kommunikation. Kunst ist ein Zeiterzeugnis, wenn du in die Vergangenheit irgendwie schauen möchtest. Kunst ist immer quasi immer etwas, über das geredet wird. Kunst ist insofern gesellschaftlicher Dialog. Und letztendlich ist Kunst auch immer das persönliche Empfinden. Also wenn du, für mich ist immer dann Kunst Kunst, wenn es mit dir irgendwo etwas macht. Und das ist, kann wow sein, das begeistert mich, kann aber auch sein, das verstehe ich überhaupt nicht, das ist ja grässlich. Aber es löst eine Emotion aus. Und dann ist es für mich immer grundsätzlich immer Kunst.
Das ist für dich auch okay, wenn da eine Kunst ist, die, über die du dich aufregst, über die du dich ärgerst, die dich ganz furchtbar oder dich emotional berührt. Das sagst du, okay, Hauptsache sie berührt mich in irgendeiner Form, egal in welcher?
Genau, wenn das Kunstwerk, egal was es jetzt ist, etwas mit mir macht und insbesondere mir etwas Neues zeigt, dann kann ich das vielleicht persönlich nicht schön finden, aber es ist dennoch Kunst für mich.
Das ist interessant, das habe ich mal in einem Gespräch mit der Denkmalschützerin gehabt, die gesagt hat, ja, es geht nicht nur darum, in Hamburg die Häuser zu erhalten oder die Immobilien zu erhalten, die Gebauten zu erhalten, die schön sind, sondern auch die, die nicht so schön sind, weil sie für eine bestimmte Zeit stehen und für ein Gefühl einer bestimmten Zeit.
Auch die Grindelhochhäuser stehen ja alle unter Denkmalschutz.
Genau. Und man denkt sich,
oh, das würde man heute nicht mehr bauen.
Wahrscheinlich nicht mehr. Ich schicke ja immer allen auch einen Fragebogen, die in diesem Podcast sind. Ich glaube, wenn ich recht hätte, du warst ja schon mal in diesem Podcast. Das aber jetzt kann ich auch schon gar nicht mehr überblicken, weil das so lange her ist. Aber ich habe etwas Neues über dich erfahren. Etwas Neues, und das konnte ich gar nicht glauben. Weil ich war mir sicher, natürlich jemand wie du, der hat studiert und zu Ende studiert. Und dann sehe ich, du hast nur einen einzigen Tag studiert und du musst bitte einmal diese Geschichte auch mal erzählen, warum das so war.
Also ich habe, glaube ich, mehrere Schlüsselmomente in meinem Leben gehabt. Und der erste Schlüsselmoment war, als ich zum ersten Mal im Internet war, das war 89, das ist lange vor dem World Wide Web. Das hat mir eine Welt eröffnet, die spannend war. Und dann kam natürlich das World Wide Web und insofern war ich als ganz junger Mensch mit dabei und habe das irgendwie begleitet. Der erste oder der zweite Schlüsselmoment war, als ich ein Konzept geschrieben habe, wie geht man heute ins Internet? Also wie geht man als Firma ins Internet? Und das habe ich damals an eine Firma verkauft. Mit der Frage, berechne ich das als Stundensatz eines Schülers oder berechne ich das...
Da warst du noch Schüler.
Da war ich noch Schüler, irgendwie 13, 14 oder so. Oder berechne ich den Wert, den es für den Dritten hat? Und natürlich berechne ich quasi die paar tausend Euro lieber als die Stunden, die ich dran gesessen habe. Und dann gibt es in Word dieses wunderbare Feature Search and Replace. Und insofern habe ich oft den Firmennamen ausgetauscht und dann an weitere Firmen dasselbe nochmal verkauft. Das heißt, das erste oder das zweite Schlüsselmoment war, Skalierung funktioniert digital sehr einfach. Insofern habe ich immer Produkte gebaut, die skalieren. Der nächste Schlüsselelement war der Moment, als ich mich beworben hatte in Witten-Herdecke für Volkswirtschaftslehre, fand ich immer völlig am spannendsten, und habe dann mit dem Dekan darüber gesprochen, beziehungsweise er fragte mich, warum möchte ich studieren? Er möchte eigentlich, dass die Leute quasi mit einer eigenen Firma irgendwie danach rausgehen, dass sie sicher sind, eine eigene Firma zu gründen. Und ich hatte damals schon eine Firma und dann habe ich ihm erzählt, ja, Mikro- und Makroökonomie ist ja wahnsinnig wichtig und ich muss dann später eine Bilanz aufstellen müssen. Und er sagte mir, ja, Herr Hinrichs, diesen Finanzer, den kann man sich auch kaufen. Und das war so ein absoluter Schlüssel-Event für mich. Ich muss gar nicht alles richtig können. Ich muss aber die Leute begeistern können, für mich zu arbeiten. Insofern habe ich dann diesen Weg gewählt und habe dann gesagt, vielen Dank, ich habe heute ganz viel gelernt. Und ich gründe jetzt meine nächste Firma.
Aber was hat der Dekan dann gesagt und was hat dein Umfeld damals, Eltern und so, was haben die gesagt?
Man darf nicht vergessen, welche Zeit das war. Das war 99, das war der Dotcom-Boom überhaupt. Und das war die Chance meines Lebens, die ich dann ergriffen hatte. Ich hatte ja quasi nach der Schulzeit habe ich die Bundeswehr ins Internet gebracht. Und dann quasi anstelle des Studiums quasi eine University of Hard Knocks besucht. Also der Lebensuniversität, die viele Rückschläge hat, aber nur durch Fehler lernt man ja letztendlich.
Und es war bei dir nie so in dieser, du wirst nächstes Jahr, wenn das eröffnet, wirst du 50. Es war aber nie so in dieser Zwischenzeit, dass du gedacht hast, hey, alles gut, ich hätte es ja auch was sagen können, genug verdient, genug gesehen, genug erlebt. Jetzt kümmere ich mich nur um Kunst. Jetzt werde ich Kunst mitziehen oder jetzt mache ich. Jetzt genieße ich das. Nee, das ist nicht deine.
Ich investiere weiterhin aktiv. Ich werde auch wieder eigene Firmen gründen. Für mich ist das Lebenselixier, immer was Neues zu machen.
Und dann fand ich es auch nett. Du hast geschrieben, das fand ich, weil ich das auch ein paar Mal schon erlebt habe, dass du, wenn jemand dir Nein sagt, wenn jemand sagt, du hast ein Angebot und derjenige sagt Nein, kein Interesse, dann ist das für dich kein Nein.
Nein, Nein steht lediglich für noch eine Information nötig.
jetzt verstehe ich es. Noch eine Information nötig.
Genau.
Das heißt, all die Dinge, die du haben wolltest in deinem Leben, hast du am Ende dann auch gekriegt, weil du noch Informationen nachgeliefert hast?
Also, man kann nicht alles gewinnen im Leben. Das geht nicht. Mir fehlt doch noch die Zeitmaschine nach vorne und nach zurück. Aber ich glaube, Persistenz ist ganz wichtig. Oder Resilienz, wie das jetzt in Neudeutsch irgendwie heißt. Man muss einfach für Dinge kämpfen. Mhm. Und wenn es um Firmen geht, geht es darum, dass du um Kunden kämpfst, dass du um Investoren kämpfst. Und beim Museum geht es darum, zu kämpfen, dass diese Idee, ja, das bringt man mal nach Hamburg, dann auch durchhält bis zur Eröffnung. Mhm.
Und dann auch in einer Zeit, das ist ja alles irgendwie so gut in der Zeit gelaufen bei euch. Ne? Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie wie bei anderen großen Projekten, dass dann...
Also jedes Bauprojekt dauert länger und kostet mehr.
Das stimmt.
Und insofern, das habe ich auch bestätigt.
Und da muss man auch sagen, ich habe zwischendurch gedacht, Mensch, wäre nicht auch der Elbtower für euch eine schöne Location gewesen? Aber nee, einfach schlicht, weil der nicht diese großen Räume hätte kriegen können und da auch irgendwie, das ohne Stützen die Räume wäre nicht gegangen, ne?
Also es ist ganz wichtig, dass ich dieses Grundstück kaufen konnte. Das ist eins der letzten erbpachtfreien Grundstücke. Mhm. Insofern der Gesellschaft, die das betreibt, der Digital Art Museum GmbH, gehört auch dieses Grundstück.
Okay. Und es wäre also nochmal, aber das Elbtower, der Elbtower wäre für dich nicht interessant gewesen, einfach schlicht, weil
wir brauchen diese Höhe und das muss auch so eine Art eigener Solitär irgendwie sein.
So, wir sind sehr gespannt. Ich bin gespannt, wie viele Leute tatsächlich sich, das ist schon Wahnsinn. Wann haben denn die ersten Tickets gekauft? Weißt du das?
Als wir das bekannt gegeben haben, 2022.
Tatsächlich. Das heißt, es sitzen Leute zu Hause, die haben sich vielleicht auch schon das Ticket ausgedruckt oder den Gutschein.
Wir bekommen ganz viele Bilder von Kühlschränken, wo dieses Ticket dranhängt. Nein, also wir haben wirklich treue Kunden, die das schon gekauft haben, die sich genauso drauf freuen auf die Eröffnung, wie ich mich drauf freue. Wir haben letztens unter diesen knapp 10.000 oder über 10.000 sind das mittlerweile schon quasi einen Baustellenbesuch verlost. Okay, also wir haben 400 Leute auf der Baustelle gehabt, die sich das dann schon mal anschauen konnten. Im Sinne von, die haben schon mal ein Ticket gekauft und denen möchte man das natürlich auch zeigen. Da war nicht ein einziger dabei, der sich nicht drauf gefreut hat. Da war nicht ein einzige Kritik dabei, sondern die waren alle völlig erschlagen von diesen Räumen, die wir denen gezeigt haben.
Und das Investment ist ja auch überschaubar gerade für so eine Karte. Will es sowas geben wie ein Abo? Weil du sagst ja irgendwie...
Es gibt eine Dauerkarte. Okay. Auch davon haben wir, glaube ich, schon 10 Stück oder so verkauft. Das sind 1.000 Euro. Das ist so eine Art Förderbeitrag. Und dann kann man jederzeit in dieses Museum reingehen. Also man braucht nicht in der Stange stehen. Man kann immer eine Person mitbringen.
Okay.
Und es gibt auch 2 Tage im Monat, wo man vor allen anderen Besuchern reingehen kommt. Und dieses Museum in dieser Größe mit wenigen Leuten zu teilen, ist ein magisches Gefühl.
Und da muss man sagen, 700.000 Besucher, das ist etwas, zum Beispiel, was die Kunst dann in Hamburg aktuell nicht schafft. Welche Museen schaffen in Deutschland 700.000 Besucher? Was ist da
so? Also das Deutsche Museum hat 1,9 Millionen Besucher, die Elbphilharmonie hat 2,9 Millionen Besucher.
Aber ganz andere Klientel. Das ist richtig, ganz, genau.
Die kann Kunsthalle man, hat, glaube ich, 600.000.
Na, das ist schon sehr gut. Also ich glaube, sie hatten das also etwas über 500.000 bei der großen Caspar-David-Friedrich-Ausstellung.
Aber ja, im normalen Jahr. Nicht ein ganzes Jahr. Genau. Also, da muss man ja noch ein bisschen dazu rechnen.
Genau.
Also, es gibt Attraktionen und ich würde auch das Miniaturwunderland wirklich als Vorbild nehmen, was möglich ist. Die haben ja 1,6 Millionen Besucher und die machen ein fantastisches Programm. Also da werden wir uns auf jeden Fall ein paar Sachen dann abschauen. Also vielleicht ein Tag für alle oder ein Zahl, was stimmt, du willst. Das sind für mich absolute Vorbilder.
Okay. Lars, wunderbar, dass du hier warst. Wir wiederholen das vielleicht mal in einem Jahr, wenn das Ding dann tatsächlich eröffnet ist. Ich bin sehr gespannt.
Also ich möchte ja, dass der Hamburger Neujahrsempfang irgendwann mal in meinem Museum stattfindet.
Wer weiß, ob das funktioniert. Ich glaube, es klingt hohe Räume ist schon mal gut und wenig Stützen ist auch schon mal gut. Die Akustik wird ja auch sehr gut sein.
Hervorragend.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
The new Wegovy pill is now available through Weight Watchers. Powerful GLP-1 results in a simple pill at the lowest price available. And with Weight Watchers, you can get doctor support and personalized nutrition programs. See if you qualify at weightwatchers.com. Ad not reviewed or approved by Novo Nordisk.